Eines Tages fällt König David auf: Ich wohne hier in einem schicken Haus aus Zedernholz, während die Bundeslade von Gott in einem Zelt steht. Da muss ich doch was machen. Prophet Nathan antwortet ihm: Du hast recht, David. Bau dem Herrn ein richtiges Haus, wenn dir das so wichtig ist. Gott wird sich bestimmt darüber freuen und dir helfen. Aber in der nächsten Nacht sagt Gott zu Nathan, dass David das Haus nicht bauen soll. Gott war bisher immer zufrieden mit dem Zelt gewesen. Und bevor er ein richtiges Haus, ein Tempel haben will, will er erst David ein Haus bauen. Also er will seine Familie, seine Dynastie stärken. Und ja, er will David versprechen, dass immer ein Nachkomme von ihm auf dem Thron sein wird. Außerdem, so sagt Gott zu Nathan, wird Davids Sohn dann den Tempel für mich bauen. Nathan überbringt dem König sofort die Nachricht und Davids Dankgebet darauf ist sehr emotional. Gott, du hast schon so viel Gutes für mich getan, das habe ich nicht verdient. Aber ich freue mich sehr darüber, vielen Dank, du bist der Beste. Ein paar Jahrzehnte später, wahrscheinlich das Jahr 959 vor Christus, das 12. Regierungsjahr Salomos. Es ist richtig viel los im frisch gebauten Tempel. Innerhalb von einer Woche werden 22.000 Rinder und 120.000 Schafe für Gott geopfert. Stellt euch diesen Lärm vor. Zehntausende von Kühen, die laut muhen und dann geschlachtet werden. Diese Menge an Kühen, davon könnte man ungefähr 40 Millionen Burger braten. Dazu noch 120.000 Schafe. Das Blöken muss ganz Jerusalem mit dem Lärm erfüllt haben. König Salomo hat den gesamten Vorhof des Tempels zum Opferaltar erklärt, weil das Bronzebecken, was normalerweise dafür da ist, viel zu klein ist. Die Menschen, die dort stehen, sind aufgeregt. Sie schauen beim Opfern zu, sie singen für Gott, sie reden miteinander. Sie sind Gott unglaublich dankbar für alles, was er bisher getan hat. Eine riesige Festgemeinde aus ganz Israel, vom äußersten Norden bis zur südlichen Grenze Richtung Ägypten, sind alle nach Jerusalem gekommen. Sie wollen Gott loben und sie wollen natürlich auch dieses Spektakel nicht verpassen. Endlich. Endlich steht der Tempel. Salomo ist überglücklich. Was für eine Ehre, dass ausgerechnet ich dem Herrn diesen Tempel bauen durfte. Wie viele Menschen in den kommenden Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten hierher kommen werden und Gott opfern werden, ihn anbeten werden. Als der König dann nach einer ganzen Woche Party für Gott das Volk entlässt und es in langen Schlangen in alle Richtungen aus Jerusalem rausgeht, wird es wieder stiller in der Stadt. Als Salomo den Tempel des Herrn und den Königspalast sowie alle anderen Bauvorhaben vollendet hatte, erschien ihm der Herr ein zweites Mal, wie er ihm einst in Gibeon erschienen war. Wenn ich diesen Satz aus 1. Könige 9 lese, könnt ihr auch gerne aufschlagen, mitlesen, stelle ich mir all die prächtigen Bauwerke vor, die Salomo sonst noch so errichten ließ. Wow, sein Palast muss zum Beispiel gigantisch gewesen sein. Aber das ist gar nicht die Hauptaussage von diesem Satz. Als Salomo den Tempel des Herrn und den Königspalast sowie alle anderen Bauvorhaben vollendet hatte, erschien ihm der Herr ein zweites Mal wie einst in Gibeon. Die Bauvorhaben scheinen auf den zweiten Blick eher nebenbei erwähnt zu sein. Sie dienen als eine Zeitangabe, nur eine Nebensache. Was ist das Wichtige? Der Herr erscheint ihm ein zweites Mal wie damals in Gibeon. Am Anfang seiner Regierung hatte Salomo dieses eine krasse Erlebnis. Gott erscheint ihm im Traum und redet mit ihm, so richtig von Angesicht zu Angesicht, mit Frage und Antwort. David, Was wünschst du dir? Ich wünsche mir Weisheit. Okay, das sollst du bekommen. Und weil David sich Weisheit gewünscht hat, bekommt er auch noch ein langes Leben, Reichtum, Frieden und Ehre, weil Gott sich so über Salomos Entscheidung freut. Damals in Gibeon, ein Erlebnis, das Salomo in seinem ganzen Leben bestimmt nie vergessen hat. Und jetzt, der Herr erscheint ihm wieder, wie damals in Gibeon. Ein Flashback, ein Déjà-vu, da kommen richtige Emotionen hoch bei ihm, garantiert. Gott sagt bei diesem neuen, krassen Ereignis in 1. Könige 9, ich habe dein Flehen gehört. In diesen Tempel, den du gebaut hast, ziehe ich gerne ein. Dort ist mein ganzes Herz euch zugewandt. Gott sagt nicht, ich werde dein Gebet erhören, sondern er sagt, ich habe dein Gebet erhört. Im Hebräischen eine ganz einfache Perfektform. Es ist bereits passiert, ich habe dein Gebet erhört, gehört und erhört. Du kannst dich darauf verlassen. Eine feste Zusage von Gott, die Salomo unmissverständlich bekommen hat. Das muss für ihn etwas ganz Besonderes sein. Als damals unter Mose die Stiftshütte gebaut worden war, das Zelt, in dem Gott wohnte, zog er mit seiner ganzen Herrlichkeit in dieses Zelt ein. Jetzt hat Salomo ihm ein richtiges Haus gebaut, wie es auch der Wohnungssituation des restlichen Volkes entspricht. Und Gott sagt, hier ziehe ich gerne ein. Warum legt sich Gott so fest? Er sagt nicht nur, ich ziehe mal in diesen Tempel ein und dann gucken wir mal weiter, was so kommt, sondern er sagt, wenn du nach dem Beispiel deines Vaters David lebst, mich aufrichtig liebst, mir treu bist, dann werden auch deine Nachkommen, Salomo, auf deinem Thron herrschen. Was ich David versprochen habe, das soll auch bei dir weiterhin gelten. Nochmal, warum legt sich Gott so fest? Weil er sich wohlfühlt in seinem neuen Zuhause, dem Tempel. Gott fühlt sich willkommen. Dieser Tempel wurde nicht aus Pflichtbewusstsein oder aus Angst gebaut. Nicht, weil man das halt so macht, sondern ganz bewusst hat David und dann später Salomo entschieden, Gott braucht einen Tempel. Eine Entscheidung aus Liebe zu Gott. Freiwillig, ohne Hintergedanken. Unser Gott verdient nur das Beste. Er soll nicht länger in einem Zelt leben, während der König einen eigenen riesigen Palast hat. Gott soll sich willkommen fühlen. Wir wollen Gott sein Zuhause so schön machen, wie es geht. Das haben David und Salomo wahrscheinlich damals gedacht. Denken wir das auch? Wo wohnt Gott bei uns? Würde Gott nur in einem Gebäude wohnen? Dann hätten wir schon längst Neues bauen müssen oder zumindest dieses alte Gebäude kräftig renovieren müssen, damit er sich weiterhin wohlfühlt. Aber nein, Gott wohnt in uns. Wir sind sein Tempel. Fühlt er sich wohl in dir? Wohnt er gerne in deinem Herzen? Fühlt er sich willkommen? Machst du es Gott so schön wie möglich? Mit wem muss Gott sich vielleicht den Platz teilen in deinem Herzen? Welche Dinge sind dir wichtiger als er? Wie oft denke ich wohl darüber nach, ob Gott sich in meinem Herzen noch wohlfühlt? Wahrscheinlich viel zu selten. Für Gott sollte ich immer wieder aufräumen. Dinge rausschmeißen, die meinen Blick auf ihn versperren, die von außen so groß und wichtig aussehen, aber eigentlich so klein und unwichtig sind. Gott kam gerne mit seiner gesamten heiligen Gegenwart in den Tempel, weil genau das Salomos tiefster Wunsch war. Gottes heilige Gegenwart. Wünschst du dir, dass Gott seine Heiligkeit, seine Größe, seine Liebe, sein Licht in dich einziehen, in dir wohnen? Ist dafür genug Platz? Bist du dir über die Folgen bewusst, die das nach sich zieht? Gott verändert dein Leben, wenn du ihm wirklich Platz machst in diesem Leben und ihm willkommen heißt. Wenn du das tun willst, kannst du ihm das sagen. Mit ihm reden. Er freut sich und dir hilft er auch gerne beim Aufräumen. Wenn du Platz für Gott machst, dann ist es manchmal schwierig. Das kostet. Dinge rausschmeißen, die mir viel bedeuten, die mir teuer sind, das ist eine Überwindung. Salomo hat keine Kosten und Mühen gescheut. Er hat 22.000 Rinder, 120.000 Schafe geschlachtet für Gott. Aus dem ganzen Land mussten, denke ich mal, die Tiere nach Jerusalem importiert werden, als Willkommensgruß für Gott, als Geschenk zum Einzug. Was sind wir bereit, für Gott zu investieren? Unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft? Manches kostet Überwindung. Manches geht über unseren Stolz. Aber Gott ist die größte Anstrengung gerade mal gut genug. Aus Gnade nimmt er unsere Bemühungen und Geschenke an. Wenn wir ihm Platz machen, wenn wir unsere Tore für ihn öffnen, nicht nur zur Adventszeit, dann wohnt Gott gerne in uns. Gott geht es auch gar nicht darum, wie viel wir ihm geben können. Er ist nicht wegen der Zahl der Tiere gekommen, sondern wegen Salomos Herz. Die Tiere waren der Ausdruck seiner Untergebenheit und Liebe für Gott. Sie waren nicht der Anlass für Gottes Liebe zu Salomo. Mit den Tieren zeigte Salomo Gott: Du bist hier willkommen. Gott braucht keine Tiere, Gott braucht auch nicht unser Geld oder unsere Zeit, aber er wünscht es sich und es zeigt ihm viel über unser Inneres, wenn wir gerne geben. Unsere Liebe zu Gott, die können wir ganz persönlich zeigen, in unserem Herzen, aber auch als ganze Gemeinde. In einem Gottesdienst, den wir für ihn feiern, können wir Gott seine Liebe zeigen. Ich komme hierhin jeden Sonntag, weil ich gerne singe, weil ich gerne eine gute, fundierte Predigt höre, weil mich das Leben meiner Geschwister interessiert und ich auch gern mal mit euch rede. Aber in erster Linie feiern wir Gottesdienst, weil wir ihn vor Gott machen. Nicht, weil wir etwas bekommen oder von Gott etwas erwarten. Das ist natürlich auch ein Grund und das ist auch sehr wichtig. Aber es ist in diesem Fall nicht die Hauptsache. Die wichtigste Frage ist hier: Wie kann Gott sich hier bei uns wohlfühlen? Ist Gott bei uns in der Gemeinde, im Gottesdienst, in allen anderen Gruppen, die wir unter der Woche haben, in Gesprächen, in spontanen Treffen bei Aldi oder Rewe willkommen, wo wir gerade sind als Gemeinde? Ich glaube, das können uns besonders gut die Leute sagen, die heute zum ersten Mal da sind. Vielleicht hat jemand einen Kumpel mitgebracht, der sich die ganze Sache mal anschauen will. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch neue Erstis da. Ist jemand da vom TSR? Die schlafen wahrscheinlich länger, die haben gestern schon einen Vorbereitungstag gemacht und haben nachher noch einen zweiten Gottesdienst. Aber auch die werden in den nächsten Wochen das erste Mal hier sein, in der Gemeinde, sich die Gemeinde angucken. Und dann geht es wahrscheinlich nicht nur um die Qualität des Gottesdienstes, sondern ob sie willkommen sind. Die Leute, die neu sind, die können bestimmt sagen, ob sie sich willkommen fühlen. Wenn zum Beispiel in 3 Wochen Puja und die anderen Iraner sich taufen lassen, hat das was mit uns zu tun? Jemand hat sie vielleicht eingeladen. Leute von uns haben mit ihnen geredet und sie kennengelernt, sich für sie interessiert. Sie sind jetzt keine Gäste mehr, sondern sie gehören schon zur Gemeinde dazu. Sie kommen regelmäßig, weil wir uns für sie interessieren und Zeit mit ihnen verbringen. Es ist wichtig, sich um Gäste, um neue Besucher zu kümmern. Das ist nicht nur Aufgabe des Begrüßungsteams, das einen guten Job macht, sondern das ist Aufgabe von der ganzen Gemeinde. Wir sind alle irgendwie Begrüßungsteam. Wenn jeder das Gefühl hat, hier bin ich willkommen, dann kommen neue Leute auch ein zweites Mal. Dann lernen Leute Jesus kennen. Und ich behaupte, nur wenn Leute sagen können, hier fühle ich mich willkommen, dann fühlt sich Gott vielleicht auch wirklich willkommen. Wenn wir keinen Bock auf neue Leute haben, fühlt sich Gott dann willkommen? Jesus hat mal gesagt, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, egal wie unwichtig ihr ihn einschätzt, das habt ihr für mich getan. Matthäus 25, Vers 40. Das gilt auch zum Beispiel für die Gastfreundschaft. Wie können wir ein offenes Herz und eine offene Gemeinde für Jesus haben, aber neue Gemeindebesucher nicht ansprechen, weil wir vielleicht zu bequem sind? Sind andere bei uns willkommen? Das ist natürlich nur eine Möglichkeit, wie wir herausfinden können, ob Gott bei uns willkommen ist. Beziehungsweise ist es auch eine Möglichkeit, wie wir daran arbeiten können, dass Gott sich mehr willkommen fühlt. Andere Möglichkeiten, wie wir ebenso Gott zeigen können, du bist bei uns willkommen, sind, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander helfen, Gutes tun, wie wir zum Beispiel auch in Liebe und in Wahrheit miteinander reden, ermahnen, ermutigen, uns aufbauen, wenn es uns schlecht geht, auf Leute zugehen, wenn wir sehen, die brauchen vielleicht ein Gespräch, und auch in Liebe und Wahrheit übereinander reden. Eine weitere Möglichkeit, wie Gott sich willkommen fühlen kann bei uns, ist, wie schmücken wir den Tempel, wie schmücken wir das, wo Gott wohnt. Das sind, wie gesagt, vor allem wir. Zum Beispiel, ja, ihr seht alle ganz ordentlich gekleidet aus, habt bestimmt letztens irgendwann mal geduscht. Ihr seht gut aus und das freut Gott. Und ja, es freut ihn, wenn wir auf uns Acht geben, wenn wir auf unseren Körper Acht geben, der sein Tempel ist, wo er drin wohnt. Da will er sich wohlfühlen. Natürlich freut er sich auch, wenn dieser Gottesdienstraum schön ist, wenn Leute für den Schmuck verantwortlich sind, wenn Leute die Stühle richtig hinstellen, darauf achten, dass nichts rumliegt. Und da sind oft ein paar Leute für verantwortlich. Aber ich glaube, auch da können wir als Gemeinde zusammen Gott zeigen, hey, du bist uns wichtig. Wir wollen auch den Ort, wo wir uns treffen, wo wir uns mit dir treffen, ganz bewusst schön machen. Zum Beispiel am 19. Oktober, wenn der Garteneinsatz und der Hauseinsatz hier ist, wenn wir da helfen und das für die Gemeinschaft machen, um Leute kennenzulernen und um Leuten zu reden, aber auch, weil es Gottes Haus ist irgendwie, dann freut sich Gott auch. Dann fühlt er sich vielleicht auch mehr willkommen. Ihm ist es, glaube ich, nicht so wichtig, ob da irgendwo Blätter rumliegen oder nicht, aber wenn wir sie wegmachen aus Liebe zu ihm, dann ist es ihm schon wichtig und dann freut es ihn. Gott wohnt gerne bei uns, wenn er willkommen ist. Doch was ist, wenn er nicht willkommen ist? In seiner Rede zu Salomo sagt Gott, 1. Könige 9, wenn du so lebst, dass es mir gefällt, dann bleibe ich weiter bei dir und deine Nachkommen werden deine Thronfolger sein. Aber wenn ihr euch als Volk von mir abwendet, andere Prioritäten setzt, dann werdet ihr nicht mehr friedlich in diesem Land wohnen können. Ich werde euch ausrotten und ich werde nicht mehr in diesem Tempel wohnen. Ich werde ihn wegstoßen. Wenn das Volk Gott nicht treu bleibt, dann wohnt er nicht mehr gerne bei seinem Volk. Das ist verständlich. Gott wusste, was passieren würde, wenn sein Volk andere Götter anbetet, wenn er nicht mehr der Mittelpunkt in ihrem Leben ist. Und so geschah es auch. Gott ließ es zu, dass 587 vor Christus, ungefähr 370 Jahre nachdem der Tempel gebaut worden war, Nebukadnezar mit seinen Babyloniern einfiel und den Tempel zerstörte und das Volk in die Verbannung führte. Am Ende des zweiten Chronikbuchs steht: Die Babylonier steckten das Haus Gottes in Brand, rissen die Stadtmauer von Jerusalem nieder, warfen Feuer in alle vornehmen Häuser und vernichteten auf diese Weise alles, was an Wertvollem noch übrig geblieben war. Völlige Zerstörung und Gottverlassenheit. Das ist die negative Seite davon. Wenn Gott nicht mehr willkommen ist, wenn sein Gastgeber ihm nicht treu ist, dann muss Gott leider ausziehen. Denn wer wohnt schon gerne an einem Ort, wo er nicht willkommen ist? Aber Gott tut das nicht gerne und versucht bestimmt auch vieles, um Menschen oder Gemeinden wieder offen für ihn zu machen. Dass er wieder einziehen kann. Wie damals auch beim Volk Israel. 70 Jahre später durften die Israeliten einen neuen Tempel einweihen in Jerusalem. Und der stand zur Zeit Jesu immer noch. Der hat also noch länger gehalten als der davor, weil das Volk ihn um Verzeihung gebeten und ihn wieder eingeladen hat. Gott ist konsequent. Wir dürfen ihm vertrauen in seinen Drohungen, aber auch vor allem in seinen Versprechen. Was können wir von Salomo lernen? Er hat es ja auch nicht gerade leicht. Er hatte ein riesiges Land zu regieren. Er hatte großen Reichtum, mit dem er irgendwie umgehen musste. Und im Laufe seines Lebens hatte er insgesamt 1000 Ehefrauen, die sogar noch ganz unterschiedliche Religion, Herkunft, Kultur hatten. Das war nicht okay. Und mit diesen ganzen Herausforderungen ist er auch nicht gut umgegangen. Er ist gefallen. Er hat dem nicht standgehalten. Er ist Gott untreu geworden und nach ihm wurde Israel in zwei Teile gespalten. Eine schreckliche Geschichte. Ich habe lieber Geschichten, die meinetwegen ganz schlimm, aussichtslos anfangen und am Ende ein Happy End haben. Aber bei Salomo war das leider andersrum. Ein Happy Beginning und am Ende war alles kaputt. Trotzdem zeigt Salomo uns nicht nur, wie wir unser Leben versauen können, sondern wir können auch was von ihm lernen in dieser Tempelgeschichte. Er liebte den Prunk und Reichtum. Und weil er auch Gott liebte, hat Salomo dann auch den Tempel richtig schön prunkvoll eingerichtet. Er verwendete Tonnen von Bronze, Silber, Gold, edlen Hölzern und so weiter. Aus den richtigen Motiven hat er Gott ein Haus gebaut und ihn eingeladen, dort zu wohnen. Und Gott wusste, dass Salomo es ernst meint. Gott kennt unser Herz. Er weiß auch, warum wir beten, warum wir Gottesdienst feiern, Zeit miteinander verbringen. Und er wünscht sich, dass wir mit ehrlichen Motiven vor ihn kommen. Wir müssen uns nicht immer freuen, Lobpreislieder laut mitsingen, wenn uns gerade lieber zum Heulen zumute ist. Gott will zu Hause sein in unseren Gefühlen, selbst wenn es Trauer oder Wut ist oder gerade wenn es das ist. Was Gott absolut nicht will, ist, dass wir uns von ihm abwenden. Dass wir aufhören, sein Zuhause zu sein. Gott merkt sofort, wenn er nicht mehr willkommen ist. Das gilt für jeden persönlich und auch das gilt für uns als Gemeinde. Unser Ziel sollte es also sein, dass Gott sich wohlfühlt, dass wir so leben, dass es ihm gefällt. Wenn sich die neuen Seminaristen, der spontan eingeladene Nachbar, die komisch aussehende Frau, der ältere, alleinstehende Mann oder der Gastprediger willkommen fühlen, weil wir, nicht nur zwei, drei Leute, sondern wir als Gemeinde, gastfreundlich, unegoistisch sind, auf sie zugehen, dann fühlt sich bestimmt auch Gott wohl. Wenn wir ihn einladen, Chef unserer Gedanken und Gefühle zu sein, und wenn wir ehrlich vor ihm sind, dann fühlt sich Gott willkommen. Wenn wir uns für andere Leute interessieren, nicht nur für die, mit denen wir eh jeden Sonntag reden, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen von unserem Interesse für Gott. Wenn wir als ganze Gemeinde, als eine Einheit vor Gott stehen und ihn loben, dann ist Gott gerne bei uns. Und das wünsche ich uns, dass Gott gerne hier ist. Ich bete noch zum Abschluss. Gott, wir wünschen uns sehr, dass du dich willkommen fühlst bei uns. Da kann jeder Einzelne was dafür tun, dass es bei ihm im Herzen schöner, gemütlicher ist für dich. Dass Dinge, die stören, ausgeräumt werden. Du willst dabei helfen. Du kannst auch uns erst zeigen, was in unserem Herzen falsch ist, was dir nicht gefällt. Und ich wünsche mir sehr, dass wir als Leute, die hier sitzen, als deine Kinder, als dein Volk, als deine Gemeinde, ja, das als wichtig erachten, dass es dir gut geht und dass du dich wohlfühlst in uns. Und ich wünsche mir auch, dass wir als eine Einheit, als ganze Gemeinde, dir diese Gemeinde schön machen, dass du dich hier wohlfühlst in unserer Gemeinschaft, in unserem Gottesdienst, in unserem Singen, Reden, Zuhören, Nachdenken, Beten und was wir sonst so tun. Gott, du sollst dich wohlfühlen bei uns. Und ja, wir wollen uns alle gegenseitig so behandeln, wie wir dich auch behandeln wollen. Amen.